Heimat, ich glaube, es hat immer mit Intimität, mit Nähe, mit Vertrauen, mit sich sicher fühlen zu tun.
Wir erfinden uns eigentlich immer wie neu.
Eben die Verkörperung von einem Heimatgefühl.
Also ich habe sogar das Gefühl, dass wir manchmal schon auf einem poetischen Weg ein bisschen unterwegs sind.
Sobald man mit traditionellem Tanz, traditioneller Musik arbeitet, hat man natürlich automatisch das Politische mit herinnen. Man darf sich jetzt wahrscheinlich kein Stück erwarten, wo es nur um Tradition und nur um traditionellen Tanz geht und wo nur volksgetanzt wird.
Wir machen ein zeitgenössisches Stück, das ist klar.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Gleich zwei Choreografen sind heute bei mir zu Gast. Es begrüßt sie Verena Gruber und hier bei mir Marcel Lehmann und Simon Mayer. Hallo, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo.
Marcel Lehmann, gebürtiger Schweizer, ist Choreograf und Co-Direktor Tanz am Tiroler Landestheater Innsbruck. Simon Mayer, gebürtiger Oberösterreicher, ist Tänzer, Choreograf und Musiker und beide choreografieren das neue Tanzstück von Heimat und Tänzen. Marcel, Simon, Heimat ist ein vielschichtiger Begriff, muss nicht unbedingt ein konkreter Ort sein. Heimat ist auch nicht wirklich Vaterland und manchmal ist die Muttersprache auch nicht da, wo man beheimatet ist. Was bedeutet Heimat für euch? Wo spürt ihr Heimatgefühl?
Also ich halte mich da gerne auch bei meiner Kollegin Theresa Distelberger, mit der ich lange zusammengearbeitet habe, wo wir in unserem Projekt immer von Heimatgefühlen gesprochen haben. Also dass Heimat wirklich etwas ist, was das Innenleben einem zeigt, wo man sich vielleicht an verschiedenen Orten mit verschiedenen Menschen zugehörig fühlt und was man vielleicht auch von Zeit zu Zeit immer wieder auch prüfen kann oder reinzoomen kann in dieses Gefühl, was es für einen jetzt gerade in dieser Lebensphase bedeutet. Es kann mal sein, dass zuerst mal vielleicht die Familie die Heimat ist, ein geografischer Ort die Heimat ist, dass es dann ein anderes Land plötzlich dieses Heimatgefühl auslöst oder ein Mensch das Heimatgefühl auslöst, oft auch Objekte, ja, denen man sehr nahe ist. Also ich glaube, es hat immer mit Intimität, mit Nähe, mit Vertrauen, mit sich sicher fühlen zu tun. Und all diese Schlagwörter, glaube ich, machen es dann in der Summe aus und all diese Vielfalt macht es dann in der Summe aus, dass man so dieses Heimatgefühl auch wirklich in der Tiefe spüren kann.
Weil manchmal ist es ja auch ein Begriff, der romantisch konnotiert ist oder auch verkitscht und auch missbraucht worden ist, oder? Das Heimat ist ja nicht ganz ein einfacher Begriff. Marcel, wie ist das für dich? Was hast du für ein Heimatgefühl?
Also jetzt natürlich mit diesem Projekt habe ich mich eigentlich ein bisschen neu auseinandergefasst mit dem Thema Heimat. Aber bei mir ist es ganz klar, die Familie, und ich lebe an zwei Orten. Ich bin in Bern und in Innsbruck. Und das sind jetzt meine neuen Heimaten. Und ich hatte schon ganz viele Heimaten, weil man ja als Tänzer auch sehr viel unterwegs ist. Und man muss sich immer wieder neu orientieren an Orten und neue Sachen finden, die für einen stimmen und die einem irgendwie auch einen gewissen Halt geben. Ich würde sagen, ich habe jetzt schon zwei Heimaten, ganz einfach. Ich bin in Bern und in Innsbruck zu Hause. In Bern habe ich meine Familie und da bin ich extrem verwurzelt durch das. Also das ist eigentlich einfach fassbar, aber Heimatgefühle, die bin ich jetzt momentan wieder ein bisschen am Suchen. Was heißt das? Also was heißt das, Schweizer zu sein? Was heißt das, mit Traditionen umzugehen? Was habe ich für Traditionen überhaupt? Und das ist interessant, dass ich mich jetzt da wirklich damit auseinandersetze und ein bisschen heimatslos geworden bin mit so einem Projekt.
Schweiz, Heimat, Tänze. Was gibt es dort für ureigene Tänze? Was für einen ureigenen Tanz hat denn die Schweiz?
Simon ist da besser in solchen Sachen. Ich finde, es gibt überhaupt nicht so viele. Also ich habe da recherchiert und so. Und ich habe auch nie in meiner Jugend oder irgendwann mal einen Schweizer Tanz gelernt. Ich kann ganz gut so Schweizer Volkslieder singen, aber das ist, was man hier auch hat. Das lernt man in der Schule. Und die bleiben einem ja auch. Das ist ja interessant, dass das man so, eben gleich so Texte von der Schule, wo man so Schweizer Lieder gelernt hat, die sind mir sehr präsent.
Da kannst du vielleicht danach eine musikalische Probe geben.
Mal schauen, ob ich das mache. Das habe ich schon oft dem Simon gezeigt.
Simon, Österreich oder Oberösterreich, da kommst du her und Tanz. Welchen Volkstanz gibt es da?
Es gibt viele Rundtänze, Kreistänze, es gibt natürlich den Schublattler auch, wobei man beim Schublattler natürlich sagen muss, in den Regionen, in denen er jetzt getanzt wird, da kommt er oft nicht ursprünglich her. Also was immer auch ursprünglich bedeutet, weil das ist ja auch Teil unserer Recherche, was bedeutet beim Schublattler der Ursprung? Was ist Ursprung genau? Und vor allem, wenn man dann vergleicht, wo gewisse Formen auch parallel stattfinden. Also es gibt in Südafrika, Mosambik, gibt es auch ein Gumboot-Stance oder so, der Ähnlichkeiten vielleicht mit einem Schuhplattler von der Perkussivität her und so weiter. Also das ist dann spannend, wenn man dann wirklich zurückschaut, weil jede Gruppe behauptet ja oft, dass sie die Ursprünge, oder viele Gruppen behaupten, dass sie die Ursprünge wissen ja von den Tänzen oder die Ursprünge sind sogar. Und wenn man dann ein bisschen genauer hineinschaut, dann gehen die aber viel weiter zurück und die Grenzen vor allem verschwimmen ja sehr stark dann bei diesen Ursprüngen. Da gibt es plötzlich keinen österreichischen Volkstanz mehr und keinen Schweizer Volkstanz. Alles ist irgendwie grenzübergreifend und eigentlich sehr vielschichtig. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, wenn es um traditionellen Tanz und Musik geht.
Ihr habt die TänzerInnen des Ensembles sozusagen beauftragt, in der Sommerpause eigene tänzerische Traditionen mitzubringen. Das heißt, die TänzerInnen kommen ja aus vielen Ländern der Erde, aus unserem Ensemble. Was kam da alles zusammen und wie verwertet ihr das Ganze jetzt in eurem Tanzstück?
Da kam ich sehr viel zusammen, aber es war jetzt nicht mal nur, dass wir sagten, sie müssen Tänze mitbringen, sondern sie müssen sich auseinandersetzen, auch textlich mit dem Thema Heimat und ihre eigene Heimat, von wo komme ich, was sind meine Ursprünge, an was erinnere ich mich noch. Und dann haben wir das eigentlich sogar, vor dem Sommer haben wir das schon angeschaut mit Ihnen, was eigentlich da ist, an Erinnerungen von Tänzen. Was gibt es in euren Ländern oder was kennt ihr einfach noch? Und da kamen schon verschiedenste Sachen von Ihnen. Da war ich eben auch ein bisschen eifersüchtig, weil bei mir so wenig kam und bei Ihnen so viel.
Bei wem kam ganz viel?
Nee, bei den Italienern war ganz viel los. Die mussten auch ein bisschen überlegen und dann kam es irgendwie ganz natürlich, kamen ganz viele Sachen. Ah ja, das ist ja was. Ah, das kennen wir ja und das kennen wir. Da gab es schon von allen... Allen kam da was Interessantes.
Und auch ganz unterschiedliche Dinge wahrscheinlich.
Total unterschiedlich.
Je nachdem, ja. Ob ein Tänzer aus dem Norden ist oder eine Tänzerin aus dem Süden, hat sie völlig andere tänzerische Traditionen.
Und man sieht auch da wieder einfach diese Vielschichtigkeit von diesem Thema, weil eben für jemanden aus Süditalien ist es ganz natürlich, dass man vielleicht Pizzica, Tarantata oder so kennt. Aber dann ein bisschen mehr nördlich hat man gar nichts damit zu tun plötzlich, eventuell, außer man interessiert sich aktiv dafür. Es ist nicht so einfach zu sagen, so, ja, die kennen diesen Tanz alle oder so. Also auch innerhalb von einem Land gibt es da viele Unterschiede. Und wir haben dazu eben diese Fragen entwickelt, dann auch mit der Dramaturgie, also mit Caroline Wiebmer und mit Stefan Späti, dass wir auch diese Fragen den Tänzerinnen gestellt haben in Bezug auf Heimatgefühl, in Bezug auf eben die Verkörperung von einem Heimatgefühl. Und das ist ja so, wie wir eigentlich im Stück auch Volkstanz sehen oder traditionellen Tanz sehen, dass es eine Möglichkeit der Verkörperung von einem Heimatgefühl sein kann für manche Menschen. Nicht für alle ist der traditionelle Tanz die Verkörperung von einem Heimatgefühl, aber für sehr viele schon, was natürlich mit Geschichte und so weiter zu tun hat.
Es gibt auch eine Geschichte in dem Tanzstück, eine Geschichte, die 17 Tänzerinnen und Tänzer erzählen. Vielleicht kann ich so sagen, also sie beschließen, einen Verein zu gründen und das Ganze gipfelt dann in einem völkerverbindenden Tanzritual. Marcel, könnte man das so auf die Kürze sagen? Und was passiert alles dazwischen?
Das kann man so auf die Kürze sagen und man muss wissen, wenn man Tanzproduktion macht, wenn man Stücke macht beim Tanz, wir erfinden uns eigentlich immer wie neu. Und wir haben ja jetzt ein Thema, das ist schon ganz viel und wir haben gesucht. Und da haben wir einfach uns jetzt auf diese Reise begeben mit diesem Verein, der ganz offen ist, der auch ein, ich will jetzt nicht sagen, dass wir politisch sind in dem Stück, aber das passiert automatisch, dass wir uns die ganze Zeit mit ganz kleinen Sachen auseinandersetzen, mit Beziehungen, die untereinander bestehen oder eben nicht bestehen. Das finden wir jetzt auch raus, dass gewisse Sachen, ist man distanziert und so. Und wie können wir das in einen Verein, ist ein super Gefäß, wie kann man was in den Verein setzen? Und ich meine, wir sprechen auch über Vereinsregeln schon, ob wir die irgendwie dann vorlesen oder nicht, ist, glaube ich, ein bisschen egal. Aber das sind halt die Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben mit diesem Thema und diesem Verein, hilft uns sehr, ein Stück zu machen mit Inhalt.
Sobald man mit traditionellem Tanz, traditioneller Musik arbeitet, hat man natürlich automatisch das Politische mit herinnen, weil diese Tänze sind durch eine Geschichte gegangen, auch stark missbraucht worden von fast jedem autoritären Regime, weil es halt eben die Verkörperung eines Heimatgefühls ist, weil es so diese, wahrscheinlich sogar Herz oder Seele von den Menschen ist in dem Land. Und von daher spielt das Geschichtliche natürlich immer mit und das Politische eben auch. Und das wollen wir auch bewusst machen. Also dieses Acknowledgement, ja, ein Schuhplattler zum Beispiel heißt ja auch, dass der durch Nazi-Vergangenheit verbreitet wurde und in manchen Regionen sonst überhaupt nicht aufgetaucht wäre. Und das muss man, dieses Acknowledgement muss man natürlich mit reinbringen auch und zusätzlich aber eben diese Transformation auch machen, zu sagen, wir bauen ein Fantasiedorf mit Fantasieregeln und es gibt hier einen Transformationsfaktor, wo verschiedene Backgrounds sich finden und zu etwas Neuem werden.
Wobei eben tänzerische Tradition und tänzerische Moderne schon eher auseinanderklaffen, wenn du sagst, eben aus der Geschichte, diese Identifikation mit dem Tanz, die findet ja heute nicht mehr in der Art statt.
Ich merke es sehr stark eben auch bei so gesellschaftlichen Dingen. Ich war lange Zeit Teil von einer Volkstanzgruppe in Oberösterreich, die Bramdaler Volkstanzgruppe. Es ist einfach so, man geht dorthin und man macht es zum Spaß. Und der Spaß und das Gesellschaftliche ist so das Wichtigste eigentlich an dem Ganzen neben der körperlichen Betätigung. Und wenn es keinen Spaß macht, dann geht man dort einfach nicht hin, weil man hat eh schon die Arbeit. Man muss eh schon arbeiten davor und hat vielleicht noch Familie. Das heißt, es muss Spaß machen, dass man dort hingeht und es muss das Gesellschaftliche mit reinkommen. Das hätte ich mir zum Beispiel in der professionellen Arbeit sehr oft schon gewünscht, dass man so eben nach der Arbeit sich mal wieder zusammensetzt oder diesen sozialen Aspekt einfach noch mehr da drinnen ist. Da klafft es auf jeden Fall auseinander in der Hinsicht. Das ist aber jetzt auch spannend, auch bei solchen Projekten, also wo es dann wieder zusammenführt. Sobald man diese traditionellen Tänze praktiziert, hat man auch diese Kreisformation, hat man dieses Miteinander-Tanzen. Und um dieses Miteinander geht es auch sehr stark im Stück. Also was ist so the power of togetherness, the power of community, die wir hier auch wirklich präsentieren wollen und die Kraft der Freude somit auch.
Das heißt, wir erkennen Fragmente, Versatzstücke von, sage ich mal, einer Tarantella, einem Schurchblattler, einem Flamenco, einem finnischen Tango, um manchmal mal ein paar zu nennen, oder ist es gar nicht in eurem Sinne?
Das ist in unserem Sinne, dass da Sachen mit reinfließen. Und eigentlich ist es eben passiert wirklich auch mit diesen Workshops, die wir gemacht haben, mit Menschen, die uns wirklich Tanzschritte beigebracht haben, traditionelle. Und das war eine ganz schöne Erfahrung. Und wir zehren eigentlich davon. Also es kommt jetzt immer mehr wieder zurück von diesen Sachen. Wir haben da eine gute Vorarbeit gehabt, die jetzt irgendwie ein bisschen Früchte trägt, finde ich, wo Sachen auftauchen, wo man das sieht, dass wir nicht einfach jetzt ein zeitgenössisches Stück machen, sondern eben eine Mischung haben, die ganz viel zulässt von traditionellen Sachen, die man sieht, aber eben auch zeitgenössisch. Wir machen ein zeitgenössisches Stück, das ist klar, aber da sind jetzt eben viele neue Elemente dabei und vielleicht eben nicht Elemente, die normalerweise bei zeitgenössischen Stücken dabei sind. Also auch eine Challenge für mich.
Eine Challenge vielleicht auch. Zumindest in der Probe, die ich gesehen habe, spielte der Rhythmus eine große Rolle. Da waren diese Biertische aufgestellt. Da können wir auch da später noch dazu Stellung nehmen zur ganzen Ausstattung und dem Bühnenbild und so. Und die TänzerInnen haben Rhythmen geklopft. Das klang richtig virtuos.
Ja, ich glaube, Rhythmus ist ein ganz starker, lang bestehender Bestandteil schon in den meisten Volkstänzen. Also ob es jetzt der Schuhplattler ist, ob es jetzt Flamenco ist, ob es jetzt dieses, eben in der Schweiz auch dieses, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Bödelen oder so.
Bödele
ist. Und von dem her war auch hier diese Ambition, sich dem auch zu widmen und eben aber auch hier die Transformationen zu machen. Also es geht viel um sich inspirieren lassen. Wir haben uns inspirieren lassen von einem Schuhblatt, wir haben uns inspirieren lassen von all diesen Tänzen und dann versucht, was Neues zu machen mit diesen Requisiten und Bühnenbild, das wir da haben. Und es geht eigentlich überall auch ums Brückenbauen, ob es jetzt eine Brücke zwischen Tradition und zeitgenössisch ist oder eine Brücke zwischen Rhythmus und Melodie oder eine Brücke zwischen den verschiedenen Backgrounds. Und diese Kunst des Dialogs, die ja gerade heutzutage in der Welt, in der wir jetzt leben, ja sehr wenig vorhanden ist, also wo es sehr viel Nicht-Dialog gibt, wollen wir halt wirklich so die Kraft vom Miteinander und vom Dialog auch auf die Bühne bringen.
Dialog auch mit Musikerinnen und Musikern. Die Formation, die Knödel, werden direkt auf der Bühne live zu erleben sein. Christoph Dienz wird die Musik komponieren oder hat sie schon komponiert. Wie funktioniert der Dialog und was spielt das für eine Rolle?
Wir haben 4 Live-Musiker auf der Bühne und dann kommt noch die Musikkapelle dazu, Amras. Christoph, der muss da mit uns auch im Dialog ganz viel neu erfinden und wir lassen es entwickeln eigentlich parallel zu dem, was wir machen und sind die ganze Zeit im Dialog, so gut es geht. Und das ist eigentlich jetzt momentan auf den großen Schritt, wo wir warten, dass wir wirklich Zeit haben, alle zusammen am Stück zu arbeiten. Aber die Knödel, das war schon auch eine gute Entscheidung, weil die bringen schon was mit, was wir auch nicht wussten oder ich nicht wusste von Anfang an. Wir haben uns darüber informiert und haben zusammen in die Musik reingehört und dann mit Christoph gesprochen und sind da, glaube ich, sehr gut auch beraten mit ihm als erfahrener Musiker, der aber weltoffen musiziert und eben trotzdem sehr viel Ahnung hat von traditioneller Musik.
Was mich auch total freut, ist, dieser Dialog zwischen Musik und Tanz wirklich da ist auch. Also es gibt ja oft Produktionen, es wird zuerst die Musik gemacht und den Tanz baut man dann da drauf und so. Und in dem Fall ist aber Christophs Qualität total schön, auch dass er dem Tanz auch zuhören kann sozusagen und dann auch diese Inspirationsquelle auf beide Seiten funktioniert und somit auch Wechselwirkung, genau. Und somit auch einfach dieser Musik-Tanz-Dialog total gegeben ist und die Kompositionen teilweise aus dem Tanz herauswachsen und teilweise umgekehrt von der Musik zum Tanz wachsen.
Und jetzt gibt's noch ein Stück Musik aus Die Knödel. Stichwort Inspiration ist davor gefallen von dir, Simon. Inspirieren lassen habt ihr euch ja auch sozusagen beim Theaterfest. Dort gab es diesen choreografischen Umzug und da haben die Leute ja eigentlich schon richtig toll und fast überraschend gut mitgemacht. Und das Ganze ist dann gemündet auf der Bühne im Großen Haus und da war dann auch die Musikkapelle Amras und man hat da zusammen kreiert und aus dem Material ist dann auch wieder weiter was für eure Probe entstanden.
Erstmal, Simon und ich sind schon lange im Dialog. Also das ist ja auch so, wir hatten Zeit, uns kennenzulernen und dann hatten wir dieses Theaterfest und das war super, dass wir da einfach das erste Mal alles ausprobieren konnten. Und das war eigentlich eine Überladung an Sachen, die wir da irgendwie zusammenfügen mussten. Und da gab es auch gewisse Spannungen. Das war gar nicht einfach mit Menschen, die eben dann eben, man muss den Dialog finden. Es waren ganz viele verschiedene Energien. Aber wir konnten uns wirklich ausprobieren und es hat funktioniert. Also es hat wirklich funktioniert, was wir da gemacht haben. Ich würde nicht sagen beruhigt. Das war eigentlich schön zu merken nach diesem Theaterfest, aha, das Projekt ist interessant und macht Sinn. Das haben wir irgendwie rausgefunden, das macht Sinn, dass man das macht. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, wenn es vielleicht viele Menschen sind, die wir jetzt in diesem Haus zusammenbringen müssen zu den Zeiten und all diese Probleme, die man hat in so einem Haus. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben und das jetzt eben zu verfolgen.
Also ich denke, dieser Schritt auch von, den ich halt in meinen Arbeiten immer wieder gemacht habe, von man verwendet traditionelles Material, ich bringe es auf die Bühne, aber dann auch wieder den Schritt zurück zu machen ins Feld, dort, wo es eigentlich ursprünglich herkam, nämlich Gasthaus, öffentlicher Raum, Bauernstube. Der ist total wichtig, finde ich, dass sich diese beiden Felder auch gut nähern können. Also vom Feld zur Bühne und von der Bühne zum Feld wieder hinaus. Und das hat man eben beim Theaterfest total schön gesehen dann auch. Und der Funke ist unglaublich gut übergesprungen, auch aufs Publikum. Das ist wirklich so diese Kraft von partizipativer Arbeit auch. Was natürlich was Neues auch war, glaube ich, für die Company, wirklich so diese Publikum mit einzuladen, also auch in diese Formen, die wir angeboten hatten. Und das ein total spannender Prozess dann auch war. Also die Art of Facilitating, die Art of Hosting, die Art of nicht die ganze Zeit nur selber im Rampenlicht zu stehen, sondern jemand anderen ins Rampenlicht zu bitten oder zu verhelfen. Also das ist wirklich so eine total schöne Bewegung von Empowerment im Endeffekt war das.
Rampenlicht, Bühne, was haben wir für ein Bühnenbild? Ich habe es schon angesprochen, es wird Bierbänke geben, also so Wiesenfest-Atmosphäre und auch ein Zelt, also so Versatzstücke auch aus hoch aufgeladenen Begriffen.
Wir haben ein Arsenal an Requisiten, die natürlich in diese Richtung gehen, aber unsere Bierbänke sind extra gebaut worden und die sind schon ganz speziell. Und dann haben wir Requisiten, die natürlich mit so Bildern von Tradition zu tun haben. Aber eigentlich haben wir ein sehr flexibles Bühnenbild, ein sehr verspieltes Bühnenbild, wo wir mit diesen Objekten und Bühnenelementen umgehen in einer ganz verspielten Art und Weise und auch ganz praktisch. Uns da irgendwie, glaube ich, eben nicht verrennen in Klischees. Also ich habe sogar das Gefühl, dass wir manchmal schon auf einem poetischen Weg ein bisschen unterwegs sind mit Bildern, die jetzt sich entstehen.
Ich glaube, die Stärke von dem Stück wird auch sein, dass es, wie man es beim Bühnenbild auch erkennt oder bei den Requisiten, also man sieht etwas, was man kennt, wo man eine Ahnung hat davon, aber es transformiert sich ständig in was anderes. Also man sieht vielleicht jetzt diese Bänke und es erinnert an Bierbänke, aber später werden sie transformiert für ganz was anderes gebraucht zum Beispiel. Und dasselbe passiert eigentlich mit allen Gegenständen und dem Bühnenbild, das wir haben, genauso wie im Tanz. Also das Schlagwort hier ist, glaube ich, wirklich so dieses Transformationen, diese Mehrdeutigkeit, dieses mehr als nur eins sein im Endeffekt.
Ich habe ja zum Beispiel auch diese Röcke aus Plane sehr speziell gefunden. Das sind Druschenröcke, aber sie bestehen aus Plane. Also auch da spielt ihr mit Materialien, die irgendwie Versatzstücke erkennen lassen, aber wieder ganz neu interpretiert werden.
Man darf sich jetzt wahrscheinlich kein Stück erwarten, wo es nur um Tradition und nur um traditionellen Tanz geht und wo nur volksgetanzt wird zum Beispiel oder sowas. Das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall, weil vorwiegend auch zeitgenössische Elemente auch mit einfließen und wie gesagt diese Transformationen alle ja stattfinden.
Kostüm ist auch ein bisschen ähnlich wie die Bühne. Also wir können da eben auch spielen und man kann sich verwandeln mit diesen Kostümen. Und es gibt da ganz viele Elemente, die dann eben schon ein traditionelles Bild hergeben. Das war nicht einfach. Also es fing eigentlich schon auch ein bisschen an bei der Tradition. Und dann haben wir runtergebrochen und wieder verworfen. Da haben wir ziemlich lange nicht gekämpft, überhaupt nicht gekämpft. Aber das ging schon hin und her, weil man eben auch Simon, ich und dann ist man, wir sind viele Menschen und wir sprechen immer über die Sachen. Das war nicht einfach. Und ich glaube, wir haben es irgendwie gefunden jetzt.
Zwei Choreografen, zwei Handschriften, zwei Stile, zwei Haltungen, zwei Charaktere. Gab es Diskussionen zwischen euch beiden oder Streit?
Da kann der Simon anfangen.
Auf jeden Fall gab es Diskussionen und ich glaube, das ist ja die Stärke davon, dass es Diskussionen gibt. Ich glaube, blöd ist, wenn der Dialog abbricht. Und von dem her, der Flow ist immer da. Ich finde, das, was mich gleich am Anfang fasziniert hat, war, wir hatten dieses erste Treffen und es war schon diese mega Ladung an Ideen und Inspirationen und also es wie so 2-3 Stunden schon mal durchgegangen am ersten Brainstorming, erste Session mit Marcel. Und da habe ich dann schon gemerkt, boah, das hat total viel Energie, da kann man was machen. Also es ist wirklich schön, auch diese Inspirationen, dieser Dialog. Und natürlich, also gibt es manchmal Meinungsunterschiede oder es gibt manchmal Ideen, die nicht so zusammenpassen. Aber wir haben eben ein ganzes Team auch, das dann auch mal man einladen kann zum Mitreden und zum Meinungen ordnen und so, ja.
Aber ihr habt teilweise auch getrennt voneinander geprobt.
Wenn wir zwei Studios hatten, habe ich das ab und zu, aber das ist auch mehr technisch, dass man eben ein bisschen mehr erreichen kann. Und man muss einen Weg zusammenfinden und das ist eigentlich mehr der Weg vom Anstand miteinander, vom sich spüren auch, vom Rücksicht nehmen aufeinander. Es ist eigentlich ganz einfach, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht beide irgendwie so egozentrische Menschen, weil es uns um die Sache geht und das ist wichtig. Eigentlich geht es einem um die Sache und dann kann man super zusammenarbeiten.
Co-Lead ist etwas, was ich so als die Zukunft sehe auch. Also glücklicherweise findet es schon in vielen Bereichen statt. In vielen Institutionen gibt es schon diese Co-Leads, wo zwei Leute oder manchmal sogar drei Leute den Lead übernehmen. Ich glaube, so dieser Einzellead gehört der Vergangenheit an. Natürlich, wenn man merkt, also ich will das nicht, kann das nicht, bitte kein Co-Lead machen.
Aber ja, es braucht Teamfähigkeit dazu.
Es braucht Teamfähigkeit, es braucht genau diese Qualitäten, die Marcel angesprochen hat, auch Raum geben, einander
keine
Raum
Narzissmus.
Geben. Kein Narzissmus, genau. Und es kann wahnsinnig effizient sein. Und das ist, glaube ich, auch immer dieses Missverständnis, dass Co-Lead irgendwie länger dauert oder mühsam ist oder teurer ist oder sowas. Ich glaube, es ist wirklich dieses Ding, wenn man sich da wirklich hineinbegibt in diese Philosophie von Co-Lead, kann es unglaublich effizient sein. Und das haben wir auch gesehen. Eben wenn man zwei Studios hat, man kann innerhalb von ein paar Minuten zwei tolle Phrasen oder Materialteile bauen, die zusammenfügen und man hat in diesen paar Minuten mehr gebaut, als jemals jemand alleine bauen könnte im Endeffekt. Ja.
Das klingt alles nach einem spannenden gemeinschaftlichen Theatererlebnis. Marcel, die Spielzeit oder überhaupt die Spielzeiten für das Tanztheater sind unglaublich vielfältig. Romeo und Julia, Verlockung, Schwanensee von Heimat und Tänzen, also ein sehr facettenreicher Begriff zeitgenössischen Tanztheaters. Das ist das, was ihr wolltet, Stefan Späti und du.
Genau, Stefan und ich, das ist wirklich, was wir verfolgen. Das ist unsere dritte Spielzeit und wir wollen einfach ein Programm anbieten, das eigentlich, wenn man bei uns in den Tanz kommt, weiß man nie genau, was man erwartet. Und das ist einfach gut und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, ins Theater zu kommen und eine gute Art und Weise. Ich gehe jetzt wieder mal Tanz schauen und weiß nicht genau, was mich erwartet. Da kommt ein Stück, wo anders ist als das letzte Mal, als ich drinnen saß. Und das ist uns total wichtig, Stefan und mir, dass wir da wirklich hin und her gehen und uns auch ein bisschen was wagen. Also wir überlegen sehr genau, was wir planen und wie wir planen. Das müssen unterschiedliche Handschriften sein, das müssen unterschiedliche Projekte auch sein. Und Projekte an einem Theater ist nie einfach, weil eben wenn man Leute dazu bringt von außerhalb, das ist immer ganz schwierig, wenn man da ein bisschen die Strukturen aufbricht. Das ist immer ein Wagnis, aber das haben wir jetzt bei von Heimat und Tänzen machen wir das extrem, dass man da echt ein bisschen was versucht.
Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Am Ton Gunter Essig, am Mikrofon Verena Gruber. Tschüss, ciao und bis bald.
Vielen Dank.
Danke. Tschüss.